im Prinzip bieten wir großen Online-Händlern, Marktplätzen oder PSPs Buy Now Pay Later Payment-Lösungen an. Und insbesondere ist es eben der Kauf auf Rechnung, die Ratenzahlung und die Zahlung per Lastschrift. Als White-Label-Dienstleister sind wir immer ausdrücklich Partner der Händler. Wir konkurrieren nicht mit ihnen. Wir konkurrieren auch nicht um Kundendaten. Ja? Der Kunde gehört dem Händler und nicht uns. Und deswegen haben wir gar nicht die Möglichkeit, also wenn ich jetzt als Endkunde über RatePack kaufe, besteht gar nicht die Möglichkeit, mich massiv zu überschulden, weil es so komplexe Risikoeinstellungen gibt. Also als Neukunde hat man bestimmte Limits, dann gibt es Warenkorb-Limits, dann gibt es Limits pro Shop. Und da ist es schon ganz schwer, also eigentlich nicht ganz schwer, es ist unmöglich, sich da massiv zu verschulden.
Ein ganz fröhliches Ahoi in die Runde unserer lieben Zuhörer. Wir gehen heute an den Start mit einer neuen Folge von InTouch, dem Podcast rund um das Thema Customer Focus. Ja, und servus, lieber Sebastian Ludwig. Ich freue mich sehr, dass wir wieder eine weitere Folge zusammen gestalten können. Hallo.
Hallo, Rainer. Grüß dich.
Zu Gast in unserer Runde haben wir diesmal eine Kollegin, die mit ihrem Unternehmen zu den europäischen Marktführern in einem, würde ich sagen, ziemlich spannenden, man kann fast sagen, gehypten Dienstleistungsumfeld unterwegs ist. Ein herzliches Willkommen geht raus nach Berlin an Nina Pütz, CEO von RatePay. Schön, dass du bei uns bist.
Hallo, ihr beiden. Ich freue mich.
Nina, vielleicht so ein bisschen Basics an den Start am Anfang. RatePay ist nicht nur ein erfolgreicher Zahlungsdienstleister, sondern auch einer der führenden Anbieter für sogenannte Buy Now, Pay Later Lösung. Man kann sich ein bisschen vorstellen, was das ist. Gib uns doch mal einen kurzen Einblick in das, was ihr so tut und vielleicht für alle, die es noch nicht ganz genau wissen, was Buy Now, Pay Later so genau bedeutet.
Also in a nutshell ist es so, wir sind hier in der Dachregion eigentlich der führende White Label Zahlungsdienstleister und ich kann gleich auch nochmal erklären, was White Label ist. Und im Prinzip bieten wir großen Online-Händlern, Marktplätzen oder PSPs Buy Now Pay Later Payment-Lösungen an. Und insbesondere ist es eben der Kauf auf Rechnung, die Ratenzahlung und die Zahlung per Lastschrift. Und White Label kann ich auch nochmal erklären. Das heißt, im Idealfall weiß der Kunde gar nicht, dass er uns bezahlt, weil wir sind quasi unsichtbar und bieten eben diese Zahlungslösungen im Hintergrund für den Kunden nicht ersichtlich, direkt für den Händler an.
Nina, was genau bedeutet unsichtbar?
Ja, also White Label bedeutet, dass der Kunde im Checkout, wenn er oder sie bezahlen möchte, nicht eine Marke, eine Fremdfirma auswählt, sondern er sagt, ich möchte jetzt mit Rechnung bezahlen. Und dann ist das Produkt Rechnung, steht da ohne Marke oder etwas im Hintergrund und der Kunde muss den Checkout nicht verlassen, nicht auf eine Seite offensichtlich von irgendeinem Dritten gehen, sondern wir machen das sozusagen leise, quasi unsichtbar. Und das Gute daran ist eben, dass es zu niedrigeren Checkout-Abbruchraten führt, ja, weil der Kunde eben nicht mehr den Flow, in dem er jetzt drin ist, explizit verlassen muss.
Sehr gut. Vielleicht noch ein paar Worte zu dir. Wir haben natürlich im Vorfeld so ein bisschen recherchiert. In einem Interview, da habe ich gelesen, dass du mal Ärztin werden wolltest, also was ganz anderes, dich dann aber doch für BWL entschieden hast und schließlich vor RatePay in ganz anderen Branchen unterwegs warst, nämlich Fashion und Lifestyle, habe ich gelesen, dann auch E-Commerce, das hat schon so eine gewisse Nähe. Wie und warum kommt man von dort zum Payment?
Also das Interessante ist ja wirklich, ich komme aus einem reinen Ärztehaushalt eigentlich und mein Vater hat mir immer gesagt, Kind, wenn du richtig viel Spaß haben willst und auch gut Geld verdienen willst, dann kann ich dir nicht mehr dazu raten, Ärztin zu werden. Und irgendwie war es bei mir dann nach der Schule so, dass ich wirklich hin und her gerissen war, will ich jetzt Medizin machen, will ich Jura machen oder will ich BWL machen? Und dann habe ich mich wirklich, das war quasi wie so Lotto spielen, alles drei gleich. Dann habe ich einfach gesagt, gut, auch Prägung durch einen Freundeskreis, ich studiere jetzt BWL. Und bin dann eben auch durch diese klassische BWL Business School, diesen Weg, durch den ich gegangen bin, habe ich also auch da schon so ein bisschen anderen Lebenslauf gehabt, weil ich nicht wie alle meine Kommilitonen irgendwie zu einer Investmentbank oder zu einer großen strategischen Unternehmensberatung gegangen bin, sondern irgendwie habe ich gedacht, ich höre jetzt mal auf mein Herz, worauf habe ich jetzt wirklich richtig Lust? Und es war im Fashion. Und so habe ich im Fashion Retail angefangen und bin dann ganz schnell in den E-Commerce gewechselt und war tatsächlich 15 Jahre bei eBay in diversen unterschiedlichen Positionen tätig und habe eigentlich die meiste Zeit Fashion und das B2C-Geschäft für Softgoods, also alles, was jetzt keinen Stecker hat, gemacht. Und bin dann die 2 Jahre vor RatePay nochmal direkt in den Retail gegangen und war da bei Brands for Friends, CEO, Shopping-Club-Umfeld und habe dann aber tatsächlich gesagt, so jetzt habe ich 17 Jahre Handel, E-Commerce auf dem Buckel und jetzt möchte ich gerne nochmal die Seiten wechseln und wieder eine richtig steile Lernkurve haben und nicht gefühlt die 5. Logistik-Migration und wie man nochmal besser Merchandising machen kann und habe mich dann tatsächlich aktiv für RatePay entschieden, weil Payment, weil ich eben wirklich lernen wollte und nochmal komplett inhaltlich neu einsteigen wollte und weil mich gezielt auch RatePay von der Kultur so angezogen hat. Ich fand diese Unternehmenskultur unglaublich spannend, habe gesagt, so, das muss ich jetzt einfach machen.
Und du hattest auch schon vorher Berührungspunkte zum Thema Kauf auf Rechnung und wie steuere ich Zahlarten?
Ich hatte latente Berührungspunkte in meiner Zeit bei Brands for Friends, weil wir bei Brands for Friends damals mit RatePay gearbeitet haben. Also ich war Kunde von RatePay und hatte das eingeführt. Und das war bei uns damals eine ganz strategische Entscheidung, wo wir gesagt haben, wir wollen natürlich als Händler mehr Umsatz generieren. Und dann haben wir uns, wir hatten vorher immer nur PayPal und Kreditkarte, den klassischen Mix, mit dem man irgendwie damals angefangen hat. Dann haben wir gesagt, nee, also irgendwie wollen wir jetzt nochmal Conversion verbessern und höhere Warenkörbe erzielen und Neukunden akquirieren darüber. Und dann war das natürlich ein No-Brainer, dass wir gesagt haben, so, wir müssen jetzt Rechnungskauf anbieten. Und dann hatten wir uns in dem Zusammenhang eben für RatePay entschieden und ich kannte die Kundenbetreuerin damals von uns immer und habe gedacht, Mensch, die machen das aber echt gut hier, das ist total kundenorientiert. So, das war so die erste wirklich inhaltliche, kundenseitige Erfahrung, die ich mit RatePay tatsächlich hatte.
Das Ziel, du es selbst eingeführt hast, war Checkout-Abbruchrate sozusagen verringern und den Average Order Value erhöhen?
Ja, also wir haben, es waren 3 Sachen. Wir haben gesagt, wir wollen höhere Warenkörbe haben, also Average Order Value, Basket Size erhöhen. Primär geht es darum immer, wie können wir neue Kunden generieren? Und wir haben gedacht, über den Kauf auf Rechnung kriegen wir eben auch noch neue Kunden, die eben dann über PayPal oder Kreditkarte nicht bezahlen können, sondern über Rechnung. Und zwar ist so eine Metrik, die da natürlich, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, auch immer relevant ist, dass dann eben Leute, die schon was im Basket haben und kaufen wollen, dann auch tatsächlich bezahlen können über Rechnung. Das heißt, man reduziert die Checkout-Abbruchraten eigentlich auch dramatisch, wenn man das hat. Ich habe mal so ein Beispiel selber als Kundin erlebt, wo ich bei einem großen Bartshop kaufen wollte. Und ich war da wirklich, ich hätte für gut Umsatz sorgen können und hatte lauter Produkte hier fürs Badezimmer eben im Basket und ich konnte nicht bezahlen. Ich habe abends, es war irgendwie 23 Uhr, wo ich da drin saß, ich konnte weder mit Kreditkarte bezahlen, sie hatten kein PayPal, was ich anbieten konnte und weil ich der Warenkorb zu hoch war, konnte ich auch da nicht mit Rechnung zahlen. Ich konnte nicht bezahlen. Es war mir nicht möglich, bei diesem Shop Produkte zu kaufen. Da habe ich gesagt, das ist ja genau das, was eigentlich nie passieren darf. Wenn man schon als Online-Händler einen Kunden da hat, der was kaufen möchte, und wenn dieser Kunde nicht bezahlen kann, ist ja das Schlimmste, was einem eigentlich passieren kann. Ja, das ist einfach absolut entgangener Umsatz, total dämlich im Prinzip. So, das, deswegen ist es eigentlich so schön, weil man mit Payment so viele Sachen machen kann. Ja, das ist ja nicht nur für Händler toll, aber in meinem Fall wäre ein besseres Payment-Erlebnis hätte auch zum glücklicheren Endkunden geführt. Ja.
Wärst du bei mir, dass der Zahlartenmix oder die Zahlartenvielfalt im E-Commerce-Shop, ich meine, die unglaubliche Entwicklung im E-Commerce, da kommen wir bestimmt gleich nochmal drauf, aber dass das schon eine essentielle Rolle ist. Also klar, das Buy Now, Pay Later, der Rechnungskauf, wie wir ihn früher kennen, hat eine Riesenbedeutung und ist Deutschlands liebste Zahlmethode. Aber ich glaube, der Mix, wärst du da bei mir, spielt da eine ganz, ganz große Rolle. Also dann doch viele verschiedene Zahlmethoden anzubieten. Wie ist deine Sichtweise darauf?
Meine Sichtweise ist so, dass ich mir immer sage, ich muss den Kunden da abholen, wo er ist. Und ich muss als Händler die Zahlarten anbieten, mit denen der Kunde bezahlen möchte. Und in Deutschland ist es nun mal so, dass im Onlinehandel PayPal und Kreditkarte gelernt war. Aber es haben viele Käufergruppen, besitzen gar keine Kreditkarte. Und die haben auch nicht unbedingt PayPal. Also für die können nicht kaufen. die müssen dann woanders hingehen. So, und dafür ist eben der Kauf auf Rechnung so toll. Immerhin, es ist die beliebteste Zahlart der Deutschen, irgendwie hat 30% Anteil immer noch. Also es ist wirklich, der hat den größten Anteil. Und Kreditkarte ist ja bei uns eigentlich klein mit 12% im Checkout, ne? Also es ist jetzt gar nicht so groß. In Amerika, das ist ja überwiegend Kreditkartenland, ja. Wir sind in Deutschland hier so ein Rechnungsland. Aber ich muss eben die Zahlarten anbieten, mit denen Kunden bezahlen wollen. Eigentlich ist ja Bezahlen im Onlinehandel so ein notwendiges Übel. Also früher war es so, man muss es irgendwie haben, aber man kann sich auf der einen Seite durch einen absolut tipptopp Bezahlprozess auch differenzieren, wenn das mit so wenig Klicks und so einfach wie möglich funktioniert. Aber es ist eben auch wichtig, jeder Kunde hat andere Präferenzen, anderes Sicherheitsbedürfnis auch, ja, dass man das anbietet. Und gerade so diese, wie soll ich sagen, die Deutschen, die ja jetzt mache ich Schubladen denken, ja, aber die Deutschen, die im Prinzip sehr zögerlich sind, ihre Daten zu hinterlassen online, lieben natürlich deswegen den Rechnungskauf, weil ich da nichts angeben muss. Da ist weder meine Kreditkartennummer drin, ja, das sind Standardsachen, die ich sowieso brauche, um kaufen zu können. Dann ist es natürlich naheliegend.
Dann hat natürlich auch durch die Pandemie es einen Riesenschub gegeben, wenn ich da an meine Mutter denke, die früher wahrscheinlich nicht so viel online gezahlt hat oder geshoppt hat, zunehmend natürlich durch die Pandemie mehr. Sie ist das klassische Beispiel dafür, dass der Rechnungskauf eben das gewählte und liebste Zahlmethode ist. Und dadurch hat sie sicherlich auch nicht nur durch Anbieter wie RatePay, aber auch durch andere Anbieter dann doch wieder zunehmend Gefallen gefunden, eben auch online zu kaufen.
Bezahlen ist ein notwendiges Übel, das merke ich mir nicht vor. Das ist nicht nur im Online-Handel so.
Passt ganz gut auf das, was Kuh hier auch macht. Am Ende ist es dann doch nochmal ein notwendiges Übel, aber wir kümmern uns dann bestmöglich.
Also mir geht es tatsächlich so, ich bin immer froh, wenn ich was bezahlt habe. Also im Grunde ist es halt ein schönes Gefühl, wenn man was bezahlt hat und das Ganze eine saubere Geschichte ist. Ich habe trotzdem nochmal eine Frage, weil wir in den beiden Vorgesprächen fiel mir so ein bisschen auf, dieses Thema Buy Now, Pay Later. Und als wir darüber gesprochen haben, Nina, da hast du gesagt, da machen wir vielleicht auch gleich nochmal einen kleinen historischen Rückblick. Das ist nämlich in Deutschland erfunden worden. Da magst du vielleicht gleich noch zwei, drei Worte zu sagen. Das ist auch schon ein paar Jahre her. Aber als wir gesprochen haben, Sebastian, da war für dich das so ein bisschen die Ratenzahlung. So, ne? Also da gibt es, glaube ich, auch so ein bisschen kulturelle Unterschiede. Deutschland, angloamerikanischer Raum, was darunter genau zu verstehen ist.
Ich glaube, unter Buy Now, Pay Later fasst man im Prinzip zwei wesentliche Themen zusammen. Also einmal der klassische Rechnungskauf. Nina wird gleich was zu sagen. Gebe ich dann gerne ab. Und auf der anderen Seite bekommt natürlich das Pay in Slices oder Zahl in Raten, 2-3 Raten natürlich zunehmend an Popularität. Und auch das verstehen wir sozusagen unter Buy Now, Pay Later. Aber Nina, du kannst das bestimmt noch besser ergänzen.
Ich meine, das Interessante ist ja eigentlich, dass Buy Now, Pay Later in den 50er Jahren ja schon erfunden wurde und jetzt nicht irgendwie eine amerikanische Erfindung ist, wie man vielleicht glauben möchte. Aber eigentlich haben es die Versandhändler auf den Weg gebracht, namentlich eigentlich Otto, der Otto-Versand, weil damals nach dem Krieg dann das große Thema war, erst die Ware, dann das Geld. Und so wurde eben über Jahre bei uns hier hierzulande eben die Marke Rechnungskauf aufgebaut. Das ist ja eigentlich schon eine Marke und genießt per se ganz, ganz hohes Vertrauen. Deswegen gab es, also ich finde immer diesen Hype um Buy Now, Pay Later jetzt so interessant, weil also Buy Now, Pay Later gab es ja quasi immer schon bei uns über den Rechnungskauf. Und das ist jetzt in den letzten Jahren so in aller Munde gekommen, weil natürlich viele amerikanische Spieler und auch die Engländer das für sich entdeckt haben. Aber Buy Now, Pay Later, wie du eben schon sagtest, in diesen Ländern bedeutet es hauptsächlich Ratenzahlung. Und die haben auch dann nicht mit 24 Raten angefangen, sondern irgendwie mit Pay in 3 oder Pay in 4. Und das war's. Und bei uns macht ja die Ratenzahlung heute in Deutschland eigentlich gerade noch mal 2% aus. Natürlich wird es steigen, aber noch hat der Ratenkauf einen relativ kleinen Anteil. Die Tendenz ist steigend und es ist natürlich jetzt aufgrund der Fintechs, die kommen, auch immer leichter möglich, weil man eben, wir sagen dazu Realtime, also in dem Moment, wo ich bezahlen möchte, entscheiden die Risikosysteme in einer Millisekunde, entscheiden die, ob ich Nina Pütz jetzt zahlen darf oder nicht. Und das ist natürlich toll, deswegen wenn es mir angezeigt wird, ja, wenn ich jetzt mich neu einrichten muss und da plötzlich viele Möbel kaufen muss oder teure Anschaffungen habe, ist natürlich der Ratenkauf für viele Konsumenten ein total spannendes Ding.
Das Thema Versandhandel, ich kann mich da ja noch sehr gut dran erinnern, bin ja auch schon ein bisschen älteres Semester, dass meine Eltern früher 4 oder 5 große Versandhauskataloge im Haus hatten, solche dicken Wälzer waren das. Wahnsinn, was damals Papier verbraten wurde für diese Dinge. Und da war es tatsächlich, da füllte man dann so eine Karte aus, ja, die hat man dann weggeschickt mit einer Briefmarke, Postkarte, und dann kriegte man die Ware und hat per Rechnung bezahlt. Hat sich viel verändert in der Zeit.
Und dann ist auch schon, ja. Ich glaube, das ist auch genau, also bei Now Pay Later ist sozusagen die Digitalisierung und die Weiterentwicklung und die ja viel, viel einfachere Umsetzung, die Digitalisierung des Rechnungskaufs von damals angereichert mit der Möglichkeit, eben kleine Raten zu zahlen.
Wir sind in diesem Podcast ja auch, sagen wir mal, der Fokus ist ja hier auch Customer Centricity, also der Kunde im Zentrum des unternehmerischen Handels. Das ist im E-Commerce natürlich überhaupt kein Neuland, aber auch schon gar keine Erfindung von Jeff Bezos. Das reicht auch viel weiter zurück. Welche Rolle spielt für euch bei RatePay eigentlich der Kunde, wenn ihr als White Label Provider unterwegs seid?
Also es ist eigentlich ganz simpel bei uns, ne? Wenn wir nicht Probleme für einen Kunden lösen würden, wir sind ein Dienstleister, dann hätten wir kein Geschäft, dann gäbe es uns nicht. Und ich sage das immer so, dass wir eben als Dienstleister, der wir sind, jeden Tag Probleme lösen oder das Leben für unsere Händler leichter machen. Und dazu muss man sagen, wir sind ja nun als White Label Player, obwohl wir zwei Arten von Kunden haben, nämlich Händler und Endkunden, sind wir aber natürlich in erster Linie Dienstleister für die Online-Händler. Auf die konzentrieren wir uns, dass die durch uns eben mehr Geld verdienen können. Und das schaffen wir, indem wir den Bezahlprozess für die Endkunden möglichst einfach machen und gute Entscheidungen treffen, indem wir unsichtbar sind. Und wir schaffen das, indem wir tatsächlich wirklich ein State-of-the-Art-Risikosystem haben. Damit schützen wir Händler, aber auch Käufer. Dadurch eben sehr, sehr gute Entscheidungen treffen, ob ich Nina Pütz jetzt zahlen darf mit Rechnung oder mit Rate oder mit Lastschrift oder nicht. Und indem wir natürlich die beliebtesten Zahlarten der Kunden anbieten und unser Produkt immer regelmäßig verbessern auf Basis der Rückmeldungen, die wir von Endkundenseite, aber auch von Händlerseite bekommen. Ich glaube, ein weiterer wichtiger Punkt ist, als White-Label-Dienstleister sind wir immer ausdrücklich Partner der Händler. Wir konkurrieren nicht mit ihnen. Wir konkurrieren auch nicht um Kundendaten. Ja, der Kunde gehört dem Händler und nicht uns. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn wir da nicht jeden Tag einen guten Job machen würden, dann hätten wir auch kein Geschäft mehr. Ist ja auch ganz leicht zu wechseln.
Sebastian, was dazu? Oder?
Naja, es ist ja im Prinzip, was Coeo macht, ist ja schon jetzt nicht das Gleiche, aber wir sind auch Dienstleister für unseren Kunden. Wir begleiten den E-Commerce-Kunden. Coeo jetzt an sich begleitet ja im Wesentlichen E-Commerce-Kunden und bei Now Pay Later Dienstleister. Also wir sind eben Dienstleister, der Dienstleister dann am Ende und sorgen eben auch für eine möglichst einfache Zahlung dann der daraus resultierenden noch offenen Forderungen. So einfach wie möglich, so gut wie möglich und so reputationsschonend wie möglich.
Bleiben wir mal bei dieser E-Commerce-Brille. Ich finde das total spannend. Ich habe mir vor 20 Jahren, habe ich auch in dieser Runde noch nicht erzählt, tatsächlich in der E-Commerce-Agentur bin ich in die digitalen Medien damals gekommen. Das war 99. Da war das noch so ein bisschen was für Nerds und Exoten. Da kann ich mich dran erinnern. Wir haben damals auf der CeBIT ausgestellt. Da sind da so Programmierer rumgelaufen mit so Jobsucheschildern. Ne? Und da stand dann drauf, ich kann, was weiß ich, C++ und Java und bitte ab Jahresgehalt 200.000 Mark. Ja. Und die haben die Jobs gekriegt zu der Zeit damals. Das war eine echt spannende Phase. Trotzdem hat sich dieser Markt ja in den zurückliegenden Jahren ganz stark verändert, vielleicht auch ganz besonders in den zurückliegenden 2 Jahren der Pandemie. Wie hast du das erlebt, Nina?
Also für mich gilt ein Kernthema, ja. Und das ist, dass der E-Commerce sich vom Verkaufskanal zum Versorgungskanal entwickelt hat, ja. Und das haben wir tatsächlich der Pandemie zu verdanken. Vorher hat man da Fashion geshoppt, andere Sachen. Und mittlerweile ist es ja so, dass man auch tatsächlich die Grundversorgung darüber deckt. Und das hat uns sicherlich die Pandemie geholfen und das ein paar Jahre beschleunigt. Und wenn man sich mal so die Zahlen anguckt, in 2020 ist der E-Commerce in Deutschland um 25% gewachsen. Und wenn man sich mal anguckt, wie viel Prozent der Handelsumsätze im Internet generiert wurden, das waren meines Erachtens auch 20%. Und das ist schon relativ viel. Ich glaube, wo die Reise hingeht, zeigt es in China. Da sind ja Online-Käufer, die machen schon die Hälfte vom gesamten Handel aus. Da werden wir uns sicherlich in den nächsten Jahren auch irgendwann hinbewegen. Und da ist natürlich ein wichtiger Teil. um eben weiterhin im Onlinehandel zu wachsen, muss das Thema Payments, das Thema Bezahlen funktionieren. Und dann muss es eben für Güter des täglichen Bedarfs wie Lebensmittel, die jetzt ja auch immer häufiger online gekauft werden, genauso funktionieren, wie es jetzt eben für Mode funktionieren muss, was früher vor allen Dingen auch immer schon war.
Muss für Lebensmittel noch ganz anders funktionieren, weil die kann man nicht zurückgeben.
Genau.
Ja.
Naja, und der Wachstum im E-Commerce, der ja wahnsinnig sich entwickelt hat, auch in den letzten Jahren. Und dazu kommt eben nochmal einmal on top die Entwicklung von Buy Now Pay Later, Nina, ne? Weil man guckt, dass der Anteil der Transaktionsvolumen, ich glaube 2020 bei knapp 7-8% lag, 2024 wird 14% erwartet, eine Kreditkarte liegt bei 19%, also man kommt schon nah dran mit einer wahnsinnigen Wachstumsraten und man prognostiziert ja auch für Buy Now Pay Later noch in den nächsten Jahren mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 20-25%, du weißt es besser. Also das ist ja schon nochmal so ein Tailwind auch, ne?
Ja, massiv. Also wir gehen auch davon aus, dass Buy Now Pay Later in den nächsten 2 Jahren um Minimum 20% weiter wächst und dass wir dann in 2026 ungefähr so ein Revenue-Potenzial hier in Deutschland haben von 1 Milliarde, ja, für den Bereich. Also es ist massiv wachsend und dann der Mix der einzelnen Zahlarten ist eben, also die Rate, die wird wachsen, die ist ja jetzt noch klein, aber da gehen wir auch davon aus, dass die auf mittleren Teen-Bereich, ja, in den mittleren Teens sich dann bewegen wird dann auch. Also da ist noch echt Luft nach oben. Was vor allen Dingen auch getrieben wird, dadurch, dass es jetzt Fintechs gibt und dass der Prozess einfach leichter läuft. Vorher musste man für einen Kredit zur Bank gehen, hat alles ewig gedauert, ja, und heute passiert es eben aufgrund der Risikosysteme online, real-time praktisch, sofort, ja, während ich noch im Kaufabschlussprozess bin.
Ich bei solchen Dienstleistungen total spannend finde, die ja auf eine gewisse Weise auch, sagen wir mal, ich will nicht sagen leicht, aber doch kopierbar sind. Also es ist ja durchaus austauschbar sowas. Ihr habt ja auch den einen oder anderen Wettbewerber. Das gilt ja auch für euch bei Coeo. Finde ich das auch sehr spannend, wie man in solchen Unternehmen, die unglaublich viele Daten bewegen, unglaublich viele Vorfälle haben und so, wie man da ein Produkt macht, das einzigartig ist, das ein USP hat und vielleicht dann doch nicht austauschbar ist. Wie macht ihr das bei RatePay?
Naja, wir werden unsere Produkte ständig weiterentwickeln und verbessern und immer schauen, dass es eben noch leichter geht, dass wir noch bessere Risikoentscheidungen treffen und dass wir den Kunden dann eben auch noch besser da abholen, wo er oder sie gerade ist. Als Beispiel, ich habe jetzt vielleicht mit der Rechnung was bestellt online und dann kommt irgendein externer Effekt dazu, ist vielleicht was passiert, ich habe einen Unfall gehabt oder mir ist die Heizung kaputt gegangen und ich habe jetzt andere Kosten. Auf jeden Fall habe ich Probleme, diese Rechnung zu bezahlen, dass man dann eben leichter splitten kann und sagen kann, Mensch, ich wandle das jetzt nochmal um oder ich schiebe sie auf oder ich wandle sie in eine flexible Rate um. Also, dass man da einfach flexibler reagieren kann auf die einzelnen Bedürfnisse der jeweiligen Kunden.
Da sehe ich einige Parallelen zu euch bei Coeo.
Absolut, absolut. Also irgendwann, wenn es eben dann doch nicht funktioniert mit der Zahlung, und ich glaube, da, Nina, werden wir uns einig sein, also eine 100% Garantie, dass dann jeder zahlt, die gibt es nun mal nicht. Und am Ende werden immer der ein oder andere, aus welchen Gründen auch immer, die Zahlung dann nicht leisten können. Und dann geht es eben auch darum, ich sag mal, so reputationsschonend wie möglich und so convenient wie möglich eben auch den weiteren Prozess zu gestalten im Forderungsmanagement dann.
Ja, ich kann euch da noch so ein paar Sachen vielleicht sagen, weil das ist immer meine Geschichte, die ich Händlern erzähle. Und ich finde die Zahlen einfach faszinierend. Also das sind so, die springen einem irgendwie so ins Auge. Und zwar haben wir uns mal die Wachstumszahlen der 500 größten deutschen Online-Shops angeguckt in den letzten Jahren. Und da ist es jetzt so, dass Händler, die den Rechnungskauf anbieten, tatsächlich in diesem Zeitraum um 46% stärker gewachsen sind als die Online-Shops, die keine Rechnung angeboten hatten. Also das ist schon mal dann sozusagen der erste No-Brainer. Rechnung bringt einfach mehr Wachstum. Und die zweite Zahl, die ich total spannend finde, ist, es gibt ja solche, die machen Rechnungskauf selber in-house und solche Online-Händler, die das ausgelagert haben. Und diejenigen Händler, die Rechnungskauf ausgelagert haben, die wachsen nochmal 25% stärker als die, die das selber in-house machen. Also auch da spricht klar für, ich muss also Rechnungskauf anbieten und ist eigentlich auch ein logischer Schluss, ist eigentlich in der Regel besser, das auszulagern und nicht in-house zu machen. Warum? Als Händler beschäftige ich mich damit, möglichst die richtigen Produkte zum richtigen Zeitpunkt, zum richtigen Preis anzubieten. Aber ich bin jetzt nicht unbedingt Experte in Risikoscorings und Annahmequoten hochzuziehen. Das ist natürlich unser Geschäft, deswegen auch naheliegend, dass ein Dienstleister, der darauf spezialisiert ist, das besser machen kann. Und Zahlungsdienstleister wie wir haben natürlich auch viel mehr Erfahrung im Erkennen von Fraudraten. Und auch das hat uns die Pandemie gelernt, dass das, was vorher vielleicht Ladendiebstahl war und da vermehrt passiert ist, wandert jetzt natürlich mehr und mehr online. Und man sieht deutlich, dass wirklich in den letzten paar Jahren der Betrug online auch nochmal zugenommen hat. Da haben zum Beispiel knapp 62% der deutschen Online-Shops gesagt, dass der Anstieg der Betrugsdelikte, die sie sehen, ganz klar auf die Corona-Pandemie zurückzuführen ist. Und dann gibt es noch mal einen Erfolgsfaktor, den wir ganz stark sehen. Und das ist das Thema, wenn ich Buy Now, Pay Later mache, habe ich ja dann die Möglichkeit, das White Label zu machen, unsichtbar, ohne Marke oder eben über Marke, ja, über ein, wir sagen dazu so ein Branded-Ansatz. Und da gibt es auch Zahlen zu, eine Bilendi-Studie, die da gemacht wurde, die tatsächlich besagt, dass White Label zu 50% niedrigeren Kaufabbruchraten führt, weil die Kunden eben in der gewohnten Shop-Umgebung bleiben und nicht auf die Seite eines Drittanbieters weitergeleitet werden. Und das ist wahrscheinlich, kann ich mir mal noch vorstellen, ist der Grund, weil der Rechnungskauf an sich ja so eine, wie eine eigene Marke ist in Deutschland und ganz viel Vertrauen genießt.
Das sind beeindruckende Zahlen, aber in dem Kontext würde ich auch gerne mal über das Thema Verantwortung sprechen. Ich finde so ein bisschen, wir werden ja noch auf das Thema Regulierung zu sprechen kommen, auch sehr spannender Aspekt, aber das Thema Verantwortung. Ich weiß nicht, wie ihr beide das seht, welche Verantwortung haben aus eurer Sicht die verschiedenen Player in diesem Spiel? Auf der einen Seite natürlich Anbieter und Händler, auf der anderen Seite Dienstleister wie ihr, also Coeo oder RatePay, natürlich aber auch die Kunden. Man hat manchmal so ein bisschen das Gefühl, als würde man vielleicht auch hier kulturell oder so dem Kunden von der Verantwortung freisprechen. Er hat aber natürlich trotzdem eine Verantwortung, wenn er was bestellt. Wie seht ihr das?
Also für uns ist das Risikosystem der Schlüssel, weil also RatePay an sich und ich auch als CEO von RatePay, ich möchte nicht für Überschuldung von jungen, älteren, mittelalten Menschen verantwortlich sein. Also es ist, kann und ist überhaupt nicht in unserem Interesse. Und deswegen haben wir gar nicht die Möglichkeit, also wenn ich jetzt als Endkunde über RatePay kaufe, besteht gar nicht die Möglichkeit, mich massiv zu überschulden, weil es so komplexe Risikoeinstellungen gibt. Also als Neukunde hat man bestimmte Limits, dann gibt es Warenkorb-Limits, dann gibt es Limits pro Shop. Und da ist es schon ganz schwer, also eigentlich nicht ganz schwer, es ist unmöglich, sich da massiv zu verschulden. Denn uns fällt dann natürlich nach dem ersten Zyklus auf, wenn jemand nicht bezahlen kann oder gerade nicht solvent sein kann, dann kommt man erstmal schon nicht weiter. Und aufgrund der Neukundenlimits ist es gar nicht möglich, mich jetzt um hohe Beträge zu verschulden. Deswegen verstehe ich auch immer nicht dieses TikTok-Phänomen, was da gerade passiert unter bestimmten Hashtags, dass die Leute mit ihren Schulden über zigtausende von Euros, mit denen sie sich da verschuldet haben, prahlen und da lustige Videos machen. Weil dazu muss man sagen, also bei einem seriösen Zahlungsdienstleister ist es eigentlich nicht möglich.
Und oftmals ist es ja auch so, wenn man einmal eine Transaktion macht, eine Bestellung tätigt und dann doch in den Zahlungsverzug kommt, dass man ja dann in der Phase auch nicht eine neue Bestellung wahrscheinlich machen kann. Ne? Das wird ja wahrscheinlich das Risikomanagement an der Stelle auch abfangen, Nina. Ne?
Genau, das Risikomanagement fängt das dann ab. Man kann dann nicht weiter kaufen.
Trotzdem sind ja aber in diesem Kontext auch die Verbraucherschützer immer so ein bisschen auf dem Plan. Ne? Also es wird ja schon diskutiert. Zumindest hatten wir das im Vorgespräch. Also Sebastian, du hast mich auch darauf hingewiesen, dass das diskutiert wird, ob man die Buy Now, Pay Later Branche regulieren soll, auch von staatlicher Seite durch den Gesetzgeber. Ich weiß nicht, wie stehst du dazu, Nina?
Ja, wir sind ja in Deutschland eigentlich über die BaFin schon recht stark reguliert, wenn man das mal so sieht. Ja? Also der Rechnungskauf, das ist alles reguliert. Man kann hier als Anbieter auch nur mit bestimmten Lizenzen agieren. Und deswegen sehe ich jetzt für Deutschland dem Thema wirklich entspannt entgegen. Ich finde es allerdings auch jetzt aus Kundensicht nicht zielführend, wenn ich mir jetzt wie in England, wenn man da bei bestimmten Händlern im Checkout ist, hat man dann so eine Liste, wo 8 Buy Now Pay Later Player untereinander im Checkout sind. Ui. Also da kann man dann schon sagen, okay, da braucht es dann vielleicht irgendwann doch eine bisschen stärkere Regulierung. Oder wenn es jetzt so wäre, dass man unseriöse Anbieter hätte, die jetzt in das Thema Ratenkauf, Installments so groß machen, dass jetzt alle nur noch in 3, 4, 6 Raten die Dinge kaufen und sich diverse Kundengruppen da massiv verschulden, dann finde ich, schadet das überhaupt nicht. Aber das sind wir in Deutschland einfach noch nicht. Da sind wir noch aus meiner Sicht ein paar Jahre von entfernt.
Ich weiß auch nicht, ob mich das als Kunden überfordern würde, ne? Wenn da, sagen wir mal, irgendwie 18 verschiedene Zahlungsarten im Checkout angeboten werden, dann frage ich mich ja, was nehme ich denn dann? Ich finde es schon manchmal schwierig, wenn da 6 oder 7 sind. Und dann nehme ich halt in der Regel PayPal, weil ich das gewohnt bin oder so, ne? Weil es einfach ist und schnell geht. Aber normalerweise würde mich das tatsächlich, glaube ich, überfordern, wenn das zu viel wäre. Ja, kleiner Spoiler vielleicht auch für die Veranstaltung, die wir ja gemeinsam gestalten. Das ist ja noch gar nicht mehr so lange hin, nur noch ein paar Tage. Am 17. März startet ja der Customer Focus Summit. Um 13 Uhr geht's los. Dein Vortragstitel wird lauten: Vom Hygiene zum Growth Faktor, wie der Bezahlprozess unser Kundenerlebnis neu definiert. Vielleicht können wir unseren Zuschauern ein kleines Amüsgeld anbieten.
Ja, im Prinzip geht es in meinem Vortrag darum, wie Payments als neue Wachstumsquelle dienen. Ja? Und dann geht es zum einen darum, wie der E-Commerce-Markt gewachsen ist, dass Händler und Marktplätze mehr Konkurrenz bekommen oder teilweise den Wechsel wirklich vom stationären Handel hin zum Onlinehandel meistern müssen. Und dann, wie jetzt das Thema Payments, was ja früher wirklich Mittel zum Zweck war, ja, ein Instrument zu bezahlen war, wie das jetzt wirklich zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil wird und dass die Wahl des richtigen Dienstleisters, den man nimmt, und die Wahl des richtigen Payment-Mixes, wie das alles über den Erfolg eigentlich entscheidet und Händlern ermöglicht, weiter zu wachsen und sich dann auch eben von der Konkurrenz abzuheben. Und dann werde ich auch noch darüber sprechen, wie oder welche Bedeutung Payments für Händler und Marktplätze jetzt gerade bezogen auf den Kundenfokus haben und wie man das richtig einsetzen kann in dem Zusammenhang.
Finde ich absolut spannend, passt perfekt zum CFS. Das hast du gerade gesagt, Entwicklung, Wachstum. Vielleicht da noch eine Frage: Wie wird sich RatePay weiterentwickeln in den kommenden Jahren? Ihr seid stark in Deutschland, aber ihr habt ja auch einen Dachfokus. Aber was ist Internationalisierung und wie entwickelt sich RatePay weiter?
Naja, wir sind ein stark wachsender Dienstleister, ja, und wir bewegen uns in der Dachregion ja in einem Markt, der eigentlich noch 50% gar nicht richtig erschlossen ist, ja, weil fast 50% der Händler haben sich über Buy Now Pay Later entweder noch keine Gedanken gemacht, also bieten es entweder nicht an oder machen es selber. Insofern besteht da für uns weiterhin starkes Potenzial zu wachsen. Aber natürlich schauen auch wir uns an, wie werden wir und wollen wir und wann wollen wir internationalisieren oder bleiben wir ein reiner E-Commerce-Spieler und gehen wir irgendwann mal den Sprung und sagen, nee, wir gehen auch an den Point of Sale und bieten unsere Zahlarten da an. Also da gibt es unterschiedlichste Wege und Pläne für uns, wie wir wachsen. Und ich kann nur so weit sagen, es bleibt spannend. Also es ist ein sehr spannender Markt, es wird sich sicherlich ein bisschen konsolidieren in den nächsten Jahren. Größe zählt. Ja, und wir spielen da gerne mit und geben jeden Tag unser Bestes, damit wir eben auch als Dienstleister wirklich Dienste für unsere Kunden erbringen und Probleme für sie lösen und das Leben einfach leichter machen, ja, dass sie sich auf ihr Handelsgeschäft konzentrieren können und wir helfen ihnen beim Thema Payments einfach ohne Probleme zu wachsen.
Ja, es bleibt spannend, absolut. Das spannend wird es dann auch, wie gesagt, beim Customer Focus Summit. Solltet ihr diesen Podcast nach dem 17. März hören, findet ihr auf der Landingpage unter cfs-con.de natürlich die Aufzeichnung. Vor dem 17. März würde ich mich freuen, wenn ihr euch anmeldet und dann auch live dabei seid. Da könnt ihr Nina noch erleben und ganz viele andere tolle Speaker auch. Ja, ich finde, es war ein sehr spannender Einblick heute in eine sehr, sehr spannende Branche, die auch spannend bleibt, wie du auch dargestellt hast, Nina. Vielen lieben Dank für das heutige Gespräch, auch an dich, Sebastian, und auch an euch draußen fürs Zuhören, dass ihr heute dabei wart. Und ja, bis zum nächsten Mal vielleicht in diesem Kanal. Dankeschön.
Danke euch.
Auch von meiner Seite. Vielen Dank. Ciao.